Ein ungewöhnlicher Predigttext, einer der Texte, die man vielleicht so ein wenig mal zur Seite legt, ach, was soll ich das denn predigen? Aber ich denke, das ist schon auch eine ganz wichtige Sache. Einmal trieb Jesus einen stummen Dämon aus einem Besessenen aus. So wie der Dämon ausgefahren war, konnte der Mann, der bis dahin stumm gewesen war, reden. Die Menge staunte. Doch einige waren darunter, die sagten, er treibt die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul aus, dem Obersten der Dämonen. Andere aber wollten Jesus auf die Probe stellen, forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus, der ihre Überlegungen kannte, sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht doch zugrunde. In einem solchen Reich fällt einer über den anderen her. Wenn also Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann bestehen? Ihr behauptet, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute ihn aus? Sie aus. Sie selbst sind daher, die über euch das Urteil dann sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun aber durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist dein Besitz in Sicherheit. Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, dann nimmt er ihm alle Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt dann die Beute. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Eigentlich geht es hier in diesem Text um einen Befreiungsdienst, um einen Seelsorgedienst, um einen Seelsorgeakt. Heilung, Befreiung von Besessenheit. Ein Besessener wird von Jesus geheilt, wird von Jesus befreit. Das ist zunächst die Situation, um die es da geht. Das mag man manchmal kaum hören. Gibt es überhaupt den Teufel? Gibt es überhaupt eine Hölle? Gibt es überhaupt Dämonen? Gibt es überhaupt diese Welt, die jenseitige Welt? Die Bibel geht ganz natürlich davon aus. Sie rechnet damit, sie predigt das, sie verkündet das. Es gibt diese Welt. Ob wir heute als moderne Menschen damit etwas anfangen können oder nicht, für die Bibel ist das selbstverständlich. Diese Welt gibt es. Und wer mit diesen Mächten mal zu tun hatte, der weiß, dass die sehr wohl Macht haben. Es sind Mächte. Nur weil wir sie nicht sehen können. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die können wir nicht sehen. Radiowellen und so weiter kann keiner sehen. Aber wir wissen, dass sie existieren, selbstverständlich. Es gibt diese unsichtbare Welt der Finsternis. Es gibt Mächte, die Macht haben, Gewalten, die Gewalt haben, natürlich. Und eben auch handeln können und Menschen belasten können und Menschen bedrängen, bedrücken können, in eine Enge hineinführen. Selbstverständlich gibt es sowas. Für Jesus ist das selbstverständlich. Und man kann davon frei werden. Das ist ja die Grundsituation. Darüber möchte ich aber nicht predigen. Aber wenn jemand spürt und merkt, wenn du merkst, in deinem Leben sind da Dinge, die kannst du dir nicht erklären und sie bedrängen dich mächtig, dann nimm allen Mut zusammen, komm zum Gebetsdienst und lass für dich beten. Und wenn du merkst, da sind Dinge, da muss noch ein bisschen mehr geschehen, dann komm in eine begleitete Seelsorge, dann lass uns darüber reden. Das ist nicht immer nur mit mir, sondern wir haben eine ganze Reihe von Geschwistern in unserer Mitte, die im Seelsorgekreis sind und darüber hinaus Seelsorge tun. Geh zu einem erfahrenen Christen und lass über dir und mit dir beten. Bekenne Dinge, die dem Satan vielleicht in deinem Leben Anrechte gegeben haben. All diese Dinge. Die Bibel weiß davon, dass es sowas gibt. Und es ist selbstverständlich, dass in der Nähe Jesu der Teufel, die Dämonen ihre Macht verlassen und loslassen müssen. Und warum solltest du unter Dingen leiden, die in der Nähe Jesu eigentlich gar keine Macht haben? Lass es dir zusprechen und erlebe, dass Gott da, dass Jesus Befreiung geben kann. Aber dann ist das eigentliche Thema, über was ich predigen möchte. Es geht um Wahrheit. Es geht um Deutungshoheit. Da ist ein Mensch, ein kranker Mensch, der kann nicht reden. Die Bibel sagt, ein dämonisch Belasteter. Jesus wendet sich ihm zu, betet für ihn, legt seine Hände drauf, was auch immer. Es wird nicht genau beschrieben, was da gemacht wird. Es wird nur gesagt, Jesus handelt an ihm, behandelt ihn in irgendeiner Weise. Plötzlich ist dieser Dämon weg und er ist frei und wieder ein normaler Mensch. So weit, so gut. Wie ist das mit der Wahrheit? Jetzt kommen Leute und sagen, und dann kommt der ganze Predigttext. Die Menge staunt, die Leute, die ihn vorher gekannt haben, sagen, meine Zeit, sowas haben wir noch nie erlebt. Vielleicht reden sie auch untereinander, sowas haben wir noch nie erlebt. Wie macht er das? Was muss man tun? Kann ich sowas auch? Vielleicht sind da irgendwelche Gespräche unter den Leuten, die standen mit offenem Mund da, aber haben sicherlich untereinander ausgetauscht, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Wie kann das passieren? Und dann sind da Leute, die sagen, ha, das geschieht durch den Obersten der Dämonen. Na, durch wen denn sonst? Na klar, nicht? Die kleinen Dämonen müssen hören auf den, der von oben her irgendwas sagt. Also der Oberste Beelzebul oder Baal-Zebul, je nachdem. In der alten israelischen Frühzeit, kananäischer Gott Baal, der Fürst, Baal der Fürst. In der Königszeit wurden dieser Gott und andere angebetet. Für die frommen Israelis zur Zeit Jesu absolut eine Gotteslästerung. In Israel darf es nicht dazu kommen, dass ein anderer Gott angebetet wird, irgendeine andere Macht angebetet wird. Es ist nicht die Frage, ob es andere Mächte gibt, sondern dass sie hier in unserem Lande nichts tun dürfen und nicht handeln dürfen. Also diese Mächte sind wieder göttlich. Das sind Mächte, die gegen unseren Gott stehen. Wer erklärt, was geschieht, wenn etwas geschieht? Wer hat die Deutungshoheit? Hier hat Gott gehandelt, hier hat der Teufel gehandelt. Offensichtlich in einer Situation ist beides möglich, beide Erklärungen sind möglich. In einer Zeit, wo wir leben, wo es alternative Wahrheiten gibt, müssen wir sagen, damals, das ist auch eine alternative Wahrheit. Da hat nicht Gott gehandelt, da hat der Teufel gehandelt. Wer erklärt, was da richtig ist? Bei meiner Einführung war der ganze Boulevard in Washington voll. Und die Bilder, die dann gezeigt werden, ups, da waren ja nur die Hälfte, wie bei Obama. Das ist halt eine alternative Wahrheit. Solange man nicht Bilder hat, die das zeigen, wie viele jetzt da waren, leben wir davon, wer hat die Deutungshoheit über das, was wir Realität nennen? Wer sagt denn, dass es Dämonen gibt? Wer sagt dann, dass es sie nicht gibt? Und wenn es sie gibt und sie weichen müssen, wer sagt denn, dass er sie hat weichen lassen? Gott oder der Oberste? Wer hat die Deutungshoheit über die Wahrheit in meinem Herzen, in meinem Kopf, in meinem Denken, in meinen Gefühlen? Das hat er bestimmt durch den Teufel gemacht. In einer Woche, wo wir auch über den 9.11. gesprochen haben, einen Gottesdienst gefeiert haben, die Reichspogromnacht, Juden sind Ratten und Schweine. Ihr habt sicherlich auch diesen Film gesehen, wo in der Nazizeit Ratten dargestellt wurden und permanent ein Text lief, dass das die Juden sind und so weiter und so weiter. Und dann kommt so etwas raus. Das, was ich rede, prägt mein Denken und prägt ein ganzes Volk. 38, 33 führt dann zur Wannsee-Konferenz, weil Juden ja Ratten oder Schweine sind, je nachdem. Dabei kann man genetisch feststellen, dass die nicht verwandt sind, Ratten, Schweine und Juden. Aber was haben wir ja von Goebbels gelernt? Er hat das ja deutlich gemacht. Man muss eine Unwahrheit oder Halbwahrheit nur oft genug sagen. Dann sagen die Leute, ah, das habe ich auch schon mal gehört, das muss wahrscheinlich wahr sein. Gehört habe ich das irgendwo auch schon mal. Das sind Ratten oder Schweine. Ja, stimmt, irgendwie. Die Nase. Wer hat die Deutungshoheit über unser Gehirn, über unser Denken, über unser Herz, über das, was wir in Realität wahrnehmen? Das ist bestimmt der Teufel gewesen, der da an dir gehandelt hat. Wer sagt denn das? Bei meiner Einführung war der ganze Boulevard voll. Glücklicherweise gibt es heute Fotos, die das ein oder andere bewahrheiten oder eben nicht bewahrheiten. Oder genetisch kann man nachvollziehen, was Ratten und was Schweine sind. Aber es gibt eben Dinge, da lässt sich das nicht so nachvollziehen. Und da kann man natürlich sagen, ah, wer weiß, irgendwie vielleicht auch nicht. Wahrheit, was ist Wahrheit? Als Pilatus Jesus fragt, warum klagen die sich an, die dich an? Ich stehe hier als Zeuge für die Wahrheit. Da hebt Pilatus den Arm und sagt, oh Junge, was ist Wahrheit? Was ist alternative Wahrheit? Man kann offensichtlich ein ganzes Volk mit alternativen Wahrheit in den Holocaust treiben, sowohl als Opfer als auch als Täter. Das müssen wir wissen. 9.11. Und wenn wir in eine Zeit hineingehen, wo das wieder modern wird, dass man mit alternativen Wahrheiten Schlagzeilen macht, und die Hälfte der Leute sagt, ah, wer weiß, ob unsere Nachrichtensendung nicht auch irgendwie alternative Wahrheiten. Niemand kann doch die ganze Wahrheit sagen. Ja, sicher. Das Gerede beginnt. Das Volk, was die Heilung sieht, freut sich zunächst einmal und sagt, Mensch, da ist einer heil geworden. Und dann geschieht das, was wir oft auch wahrnehmen. Dann geschieht Gerede. Schön, dass du zum ersten Mal die Gottesdienstleitung übernimmst. Und da freut sich vielleicht eine Familie oder ein Mensch oder wie auch immer. Und dann gesteht das Rede. Dann entsteht das Gerede. Dann machen wir uns gegenseitig kaputt. Zu laut, zu leid, Mikrofon zu hoch, zu niedrig, was auch immer. Dann entsteht das Gerede und wir machen uns selber die Freude an dem, wo Gott und wie Gott handelt, kaputt und sagen, ah, das bestimmt der Teufel, dass du da vorne stehst. Wer hat die Deutungshoheit über mein Herz, über meine Wahrnehmung, über meine Erklärung, was da geschieht, hier oder da? Die Menschen nehmen Anstoß daran. Sie haben nicht das Problem, dass es keinen Teufel gäbe, dass es keine Dämonen gäbe oder so irgendwas. Nein, sie wissen, diese Dinge existieren und sie haben Macht. Das ist nicht das Problem. Aber wenn Jesus sagt, ich handle im Namen Gottes, eures Gottes, dann können sie das nicht akzeptieren und sagen, nein, du handelst wahrscheinlich im Namen des Teufels. Und sie verbreiten das Gerede und es entsteht ein Gerede. Predigttext, Jakobus. Jakobus 3. Denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es beim Feuer? Ein Funke genügt, einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ruheloses Übel mit tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die doch das Ebenbild Gottes, als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Man kann ganz Europa mit einem Wort anzünden. Sie sind Ratten. Und dann fängt man an, ihre Fenster zu zerschmeißen und es ist die Kristallnacht. Und man fängt an, sie zu ermorden und dann wird es zum Pogrom. Wahrscheinlich sind es alles Ratten und Schweine. Und wenn wir in die arabische Welt hineinschauen, dann hören wir ähnliche Sachen. Ich habe so ein paar Karikaturen gesehen aus arabischen Zeitschriften. Wenn das wieder anfängt, wenn man in Duisburg wieder anfängt, israelische Fahnen zu verbrennen, sind wir dann weit entfernt von dem, was wir schon mal erlebt haben? Brauchen wir es denn unbedingt wieder? Wer hat die Deutungshoheit über unser Land, über unser Denken, über dein Denken? Die Zunge ist ein Übel. Ein Funke genügt. Das kann das Leben kosten. Das war im Mittelalter zur Zeit Luthers auch so. Die ist sicher mit der Finsternis im Bunde, so wie sie aussieht, so eine krumme Nase, das ist eine Hexe. Wie viele sind in Europa, nicht nur in Deutschland, verbrannt? Bamberg muss ja ganz schlimm gewesen sein. Man konnte einer Frau hinten herum nachsagen, die ist, ich habe morgens gesehen, dass sie raus im Wald ist, die muss eine Hexe sein. Da sammelt sie Kräuter und Zaubersachen und wer weiß was und dann kann sie uns verzaubern. Und dann braucht irgendwas passieren, eine Krankheit oder eine Brunnengeschichte und das ganze Dorf weiß, ja stimmt, die habe ich auch gesehen, die hat unsere Brunnen vergiftet, die ist eine Hexe. Das haben wir doch über unsere ganze Geschichte immer wieder erlebt, dass solche alternativen Wahrheiten vergiften. Und in der Bibel steht es doch auch. Lügenpresse, sie lügen alle. Vielleicht lügen sie wirklich alle. Ja, wahrscheinlich lügen sie alle. Ich habe es auch schon mal gehört, dass der oder der lügt. Wahlweise konnte man im Mittelalter dann den Geheilten verbrennen, denn er war ja, weil er ja besessen war, mit dem Teufel im Bunde, er hat sich ja irgendwie mit dem eingelassen, oder derjenige, der ihn befreit hat, denn der ist ja jetzt mit dem Teufel im Bunde, weil er ja diesen Teufel dort mit dem größeren Teufel, beide hätten wahlweise im Mittelalter auf irgendeinem Scheiterhaufen landen können, je nachdem, wo die Mehrheit des Dorfes meint, handeln zu müssen. Das haben wir doch schon erlebt, reichlich. Jesus befindet sich in Lebensgefahr. Der ist mit dem Obersten der Teufel im Bunde. Das ist kein Prophet Gottes, sondern ein Hexer. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst über einen anderen. Deine Worte können einen Flächenbrand und einen familiären Flächenbrand auslösen. Und irgendwer in der Verwandtschaft hat dann auch schon mal gehört, dass du dies oder jenes getan oder gesagt oder eben nicht gesagt oder nicht getan oder was auch immer hast. Mit der Zunge kann man einen Flächenbrand anfachen. Das müssen wir wissen. Wenn wir Vermutungen weitergeben, wenn wir Dinge sagen. Unser Referent auf der Pastorentagung hat unter anderem das berichtet, aber manches auch. Er hat an uns alle so ein Bändchen verteilt. Kein Lamentieren, kein schlechtes Reden über andere. Und er sagt, ich versuche es 21 Tage, da bin ich jetzt. 21 Tage, nicht über andere schlecht zu reden. Und wenn mir das nicht gelingt, muss ich auf die andere Seite, muss wieder anfangen zu zählen. 1 und 2 und 3. Und wenn ich dann merke, und er sagt, manchmal stößt mich meine Frau an, du, Band auf die andere Seite. Natürlich geht's uns als Pastoren ganz genauso. Wenn wir gefragt werden, was denkst du über den, was denkst du über den? Er hat an uns alle, auch an die Pastorinnen, solche Bänder verteilt. Er ist bei Tag 21, mehr schafft er auch nicht, als Referent. Vielleicht ist das eine Hilfe, sich selber ein wenig da zu erziehen. Pass auf, was du sagst. Du weißt nicht, was daraus wird. Denn hier in dieser Geschichte ist das ja auch so eine Sache. Dann kommen Leute und sagen, ha, der ist der Oberste der Teufel, stimmt. Der muss sich erst mal beweisen. Der muss ein Zeichen vom Himmel, was auch immer. Lass ihn sich rechtfertigen. Komm sofort her, Jesus. Zeig uns, dass du im Namen Gottes handelst. Es hängen sich Leute an dein Gerede dran und machen aus der Sache, ja, so weit wollte ich das, das wollte ich gar nicht, da habe ich nicht gewollt. Wer wollte schon Auschwitz schaffen von den Menschen in Westdeutschland? Wer hat da schon Hand angelegt? Das wollte keiner. Dass sie Ratten sind, ja, das weiß man ja, aber das? Es hängen sich Leute an dein Gerede dran und sagen, ja, dieser Jesus muss sich bewahrheiten, der muss einen Beweis, dass er kein Hexer ist, das muss er tun. Das hat im Mittelalter vielen Frauen das Leben gekostet. So sind wir, pass auf, was du sagst. Andere hängen sich dran und machen was draus. Fangen an der gleichen Art und Weise zu quaken und zu quieken und was weiß ich was. Es entsteht ein Flächenbrand, den du dann nicht mehr in Händen hältst. Lass es. Lass es. Bevor du ein negatives Wort weitergibst, dann sag vielleicht 5 oder 10 positive. Beteilige dich nicht am Reden, höre nicht zu. Versuch es zur Seite zu nehmen, zu sagen, du, rede doch mal mit dem. Aber das geschieht natürlich hier in dieser Geschichte auch. Es gibt Situationen, da ist ein Missverständnis. Irgendjemand hat irgendwas falsch verstanden und dann steht es zwischen uns und da muss man drüber reden und so weiter. Aber diese Geschichte hier geht noch ein Schrittchen weiter. Sie wollten das. Es gibt Menschen, die das wollen. Es gibt Gutmenschen und es gibt Menschen, die nicht Gutmenschen sind. Die wollen, dass sie dir was hängen, dranhängen. Sie wollen nicht, dass Jesus so weitermachen kann. Sie wollen irgendein Gerede über ihn bringen. Das kann dir auch passieren. Das kann dir auch passieren, wenn du mit Menschen zusammen bist. Neider und Gegner, die deine Position in der Firma haben wollen. Die Zunge ist ein wunderbares Mittel. Ich habe nichts gesagt. Den ganzen Vormittag bei der Mittagspause oder bei der Kaffeepause oder Zigarettenpause, was auch immer, darüber geredet. Aber nein, so habe ich das nicht gesagt. Es gibt Missverständnisse natürlich, aber es gibt auch Menschen, die so voll sind mit Angst und Misstrauen, dass sie so lange reden, bis das, was an guten Dingen anfängt oder fing, so zerredet ist, dass ein ganzes Volk entmutigt wird. Ein trauriges Beispiel, die erste Landnahme zur Zeit Mose. Mose steht mit dem Volk Israel vor dem Land Kanaan und sie schicken 12 Leute ran. 10 Leute reden schlecht, 2 Leute versuchen verzweifelt gegenzuhalten. Dieses Land frisst seine Bewohner. Ja, wie soll das denn passieren? Vielleicht, na klar, es gibt diesen Hollywood-Ching, nicht, diese Raketenwürmer, nicht, da sind von unten dann irgendwelche Raketenwürmer, die haben ganz schnell und dann sind sie gekommen und haben die Leute weggefressen, nicht? Aber das gibt's doch gar nicht. Dieses Land frisst seine Bewohner. Ein Gerücht, was man nachlesen kann in der Bibel, und es ist so hirnrissig wie nur was. Aber ein ganzes Volk traut sich nicht mehr einen Schritt weiter. Oh, das sind Raketenwürmer. Wenn du deine Angst zum Maßstab machst und deine Angst, dein Misstrauen zum Gerede werden lässt, hast du Raketenwürmer in der eigenen Gemeinde. Garantiert. Und sie fressen alle weg. Sie sind nie zu sehen. Nicht? Keiner kriegt so ein Ding jemals zu sehen. Aber sie fressen die ganze Gemeinde auf. Achte auf deine Worte. Dieses Land, diese Gemeinde frisst ihre Mitglieder. Ja, wo denn? Und es ist unser Gerede, es ist unsere Angst, es ist unser Misstrauen auch Gott gegenüber, dass er mit diesen Sachen nicht klarkommt, was auch immer damit geschieht. Und es gibt Menschen, die sich wichtig machen wollen, die können nicht ertragen, dass du Erfolg hast, auch in der Firma. Damit muss man rechnen. Und sie erzählen Dinge hinten herum. Vergib ihnen. Vergib ihnen, wenn du es mitkriegst. Versuch nicht, auf ihre Ebene zu kommen, mit gleichen Waffen zurückzuschlagen. Das bringt's nicht. Versuch dich nicht zu rechtfertigen. Aber vielleicht kann man, so wie Jesus das auch macht, Jesus geht ja diese Diskussion interessanterweise an. Leute, nun denkt doch mal nach. Wenn ich mit dem Obersten der Teufel die Untersten der Teufel besiege, ein Land, ein Reich, was so zerstritten ist, das zerfällt in sich selber. Da braucht man gar nicht viel machen. Wenn ich wirklich mit dem Obersten der Teufel die Untersten der Teufel beseitige, was ist das für ein mächtiges Reich? So ein Blödsinn. Und außerdem, wie machen es denn eure Söhne und eure Nachfolger? Die machen es doch auch. Mit was machen die es denn? Wenn ich aber mit dem Finger Gottes handle, mit der Macht Gottes, mit der Gegenwart Gottes, dann ist doch das Reich Gottes gekommen, dann freut euch doch mit. Er bringt die Leute zum Nachdenken. Er konfrontiert sie damit mit der Unsinnigkeit dieser Rattengeschichten und was weiß ich was, Raketenwürmer. Denkt doch mal nach. Deswegen werden eure eigenen Söhne Richter sein über euch. Denn die machen das, was ich mache. Und die machen das im Namen Gottes und ich mache es im Namen der Teufel. Sie werden Richter sein über euer Gerede. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Mit einem Gerichtswort beantwortet Jesus dann diese Situation. Aber damit müssen wir rechnen, natürlich. Damit müssen wir rechnen. Paulus ist es so ergangen, als er in Ephesus ungewöhnliche Heilung und Befreiung erlebt. 2 Stunden lang haben sie gerufen, groß ist die Diana der Epheser. Da kannst du mit Verstand nicht mehr ran. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Luther ist zur Wahrheit gestanden. Hier stehe ich und kann nicht anders. Und hat dann die Konsequenz gezogen, das Neue Testament innerhalb von 11 Monaten zu übersetzen. Man konnte es nachprüfen. Und es hat seine Kreise gezogen. Wir müssen zur Wahrheit stehen, auch wenn es alternative Wahrheiten an allen Ecken und Enden gibt. Mit den Menschen ins Gespräch gehen, sie nicht verunglimpfen, nicht kaputt machen. Jesus nimmt diese Herausforderung an. Zur Zusammenfassung, die letzte Folie. Was ist Wahrheit? Darüber nachzudenken, was für mich Wahrheit ist. Wann ist eine Sache Wahrheit oder alternative Wahrheit? Wie viele Zeugen brauche ich, um das Gerücht weiterzustreuen? Mal nachfragen, geh doch mal zur Gegenseite und frag nach. Wahrheit darf und muss gesagt werden, natürlich, denn sie verändert, Wahrheit befreit. Und auch das gehört ja zu unserem Leben dazu, dass jemand auf mich zukommt und mir mal die Wahrheit sagt, was auch immer. Es sollte in Liebe geschehen, natürlich. Manchmal muss man diese Dinge auch aussprechen, auch Sachen, die nicht in Ordnung sind. Das gehört dazu. Aber du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, das 9. Gebot. Du sollst nicht alternative Wahrheiten verbreiten. So müsste man es vielleicht heute formulieren. Lass das sein. Du weißt nicht, was draus wird. Persönliche Fragen, wie gehe ich mit meiner Zunge, mit meinem Gerede um? Wo lege ich mit meiner Zunge ein Feuer? Vielleicht ist das so eine Hilfe, auch so ein Gummibändchen, sich zu besorgen. Und wenn man vielleicht am 20. Tag angelangt ist und man es dann doch wieder auf die andere Hand machen muss, okay, aber die 20 Tage ohne schlechtes Gerede, das ist doch schon mal was. Lasst uns dafür beten, auch für unsere Gesellschaft, dass diese Lügenpressegeschichten und dass diese alternativen Wahrheiten unsere Gesellschaft nicht zersetzen. Auch nicht unsere Gemeinde, natürlich. Wer betet mit uns?